Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, auch in Europa gibt es vergessene Länder. Und eines davon ist Belarus, früher oft auch Weißrussland genannt. Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 waren unsere deutschen Medien voll bewundernden Berichten über die mutigen Proteste und Streiks der belarussischen Bevölkerung gegen die Manipulation und Fälschung der Wahlen durch den Präsidenten Lukaschenko. Mit äußerster Gewalt, mit Entführungen, Folter, Brutalität ließ Lukaschenko diese demokratischen Demonstrationen niederschlagen. Und kurz darauf erlosch auch bei uns das mediale Interesse am Schicksal der Menschen in Belarus. Diese letzte Diktatur Europas und das nun schon über 30 Jahre lang währende Terrorregime von Lukaschenko gegen sein eigenes Volk verschwand fast völlig aus unseren Schlagzeilen. Allenfalls taucht Belarus noch hier und dort in den Medien auf, wegen des engen Bündnisses zwischen Lukaschenko und Putin im Krieg gegen die Ukraine. Letzten Monat war ich mit einer Gruppe von Kirchenleitenden aus der evangelischen Kirche in Deutschland in Polen bei unseren Partnern, ökumenischen Initiativen unterwegs. Und dabei hatten wir an einem Abend auch die Gelegenheit, uns mit oppositionellen jungen Menschen aus Belarus zu treffen. Diese jungen Exil-Belarussen waren aus ganz Europa angereist, wo sie nach der Flucht aus ihrer Heimat nun im Exil leben und arbeiten. Sie berichteten uns von ihren persönlichen Erfahrungen während der Proteste rund um die gefälschten Präsidentschaftswahlen, aber auch von den mutigen Versuchen Einzelner gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, mitten in einer totalitären Diktatur die Stimme zu erheben. Unsere Gesprächspartner und Partnerinnen gehörten zu der ökumenischen Initiative Christliche Vision, Christian Vision. Mitglieder dieser belarussischen Gruppe, die heute in Deutschland leben, haben auch hier im Berliner Dom schon an Gottesdiensten und Friedensgebeten in den vergangenen Jahren mitgearbeitet. Christian Vision ist ein Zusammenschluss von Christinnen und Christen aller belarussischen Konfessionen, die versuchen, verfolgte und inhaftierte Menschen in ihrer Heimat Belarus aus dem Exil im Ausland in Belarus selbst zu unterstützen. Diese jungen Aktivisten erzählten uns beispielsweise von dem orthodoxen Priester Dimitri Daschkewitz und seiner Frau. Die beiden sind Eltern von 4 kleinen Kindern im Vorschulalter. Für ihren friedlichen Protest gegen den Ukraine-Krieg war der orthodoxe Priester vom Gericht in Belarus zu 1,5 Jahren verschärfter Lagerhaft und seine Frau zu 3 Jahren verschärften Hausarrest verurteilt worden, ohne irgendeine Rücksicht, wer denn die kleinen Kinder versorgen sollte. Wieder einmal gewalttätige Urteile eines totalitären Regimes gegen gewaltfreie Menschen. Mir erzählte ein junger Mann an diesem Abend, wie er nach friedlichen Protesten gegen den Ukraine-Krieg von der Geheimpolizei verfolgt worden sei und dann über ein Jahr im Untergrund überlebt hat, weil ihn Freunde und Freundinnen unter Lebensgefahr versteckt haben. Es dauerte viele Monate, bis er endlich eine Gelegenheit fand zur Ausreise aus Belarus und sich im Ausland in Sicherheit bringen konnte. Einer seiner Sätze an diesem Abend angesichts der Gewalt und der Rechtlosigkeit in seiner Heimat habe ich nicht vergessen können. Er sagte: Unsere Angst bekommt ihr nicht. Was für ein Satz für einen jungen Mann, der noch nicht einmal halb so alt ist wie ich. Unsere Angst bekommt ihr nicht. Mich hat es sehr berührt, als er von seiner Sorge erzählte, dass er seine Mutter und seine Familie vielleicht in Belarus niemals wiedersehen würde und dass er auch das schöne Dorf, in dem er aufgewachsen ist, möglicherweise niemals wieder besuchen wird. Viktor Schadursky war ein anderer Geflüchteter, der im Londoner Exil lebt und dort mit anderen belarussischen Studierenden ein Buch über den gewaltfreien Widerstand gegen die Diktatur Lukaschenkos veröffentlicht hat. In diesem Jahr erschienen diese 25 Essays, die von Solidarität, persönlicher Verantwortung in einem rechtsfreien Unterdrückungsapparat und von der Erfahrung der Verfolgung und Vertreibung handeln. Der Titel seines Buches: The Unbroken Generation, die ungebrochene Generation. Ja, eine beeindruckende, ungebrochene und tief in ihrem Glauben verwurzelte Generation durften wir Kirchenleitenden aus der EKD an diesem Abend in Polen kennenlernen und eine geradezu unglaubliche, ansteckende Hoffnungskraft dieser jungen Christinnen und Christen erleben, dass die Gegenwart noch nicht vorzeichnet, was die Zukunft bringen wird. Liebe Gemeinde, ich erzähle Ihnen diese wenigen Szenen aus Belarus heute Morgen deshalb, damit Sie vielleicht leichter nachvollziehen können, in welcher Situation die ersten Christinnen und Christen in Kleinasien gelebt haben, von dem wir eben in der Epistellesung schon gehört haben. Verfolgte, diskriminierte und in vieler Hinsicht rechtlose Menschen in der christlichen Gemeinde, an die sich der erste Petrusbrief wendet. Spätestens, liebe Gemeinde, seit Ludwig Feuerbach und Karl Marx haftet dem Christentum der Verdacht an, Menschen jahrhundertelang auf das Jenseits vertröstet zu haben und sie so im Interesse der Mächtigen und Reichen manipuliert und ruhig gestellt zu haben. Der Philosoph Ludwig Feuerbach machte mit seiner berühmten These, dass nicht Gott den Menschen geschaffen habe, sondern dass der Mensch sich Gott nach seinem eigenen Bild geschaffen habe, dabei den Anfang. Und Karl Marx legte mit seiner These nach, Religion sei doch nichts anderes als das Opium des Volkes. Nach allem, was wir wissen, hatten Feuerbach und Marx mit diesem Missbrauchsvorwurf gegen die Kirchen leider allzu oft recht, auch wenn es zu allen Zeiten andere christliche Haltungen und Initiativen gegeben hat. Auch heute kann man diesen Vorwurf, Religion sei nichts anderes als eine Droge kirchlicher Vertröstung, um ausgebeutete Menschen von irdischen Ungerechtigkeiten und Abhängigkeiten abzulenken, noch häufig hören. Ich kann das einerseits verstehen, wenn ich mir anschaue, wie weit die Schere zwischen Reichen und Armen weltweit, aber inzwischen auch in Deutschland aufgegangen ist und noch weiter aufgeht. Andererseits ist dieser Generalverdacht für mich aber auch verblüffend, weil die meisten Kirchen weltweit versuchen, sich im Namen Jesu Christi um die Armen, Kranken und Rechtlosen nicht nur zu kümmern, sondern sich gemeinsam mit ihnen für ihre Rechte stark zu machen. Da wird konsequent eine ganz klare Option für die Armen gelebt und praktiziert, und das nicht nur von den großen Hilfswerken wie Brot für die Welt, Diakonie, Katastrophenhilfe, Miserio, Caritas, Diakonie oder wen Sie hier nennen wollen, sondern auch von den unzähligen sozialen Initiativen und humanitären Projekten in den Kirchengemeinden. Bei uns in Deutschland, aber auch weltweit. Ich habe viele davon selbst bewundern dürfen. Da hat sich in den Kirchen an vielen Stellen etwas radikal geändert und es ist eine neue Empfindlichkeit für die Anliegen der Armen und der Rechtlosen entstanden. Und damit hat sich auch der Blick auf das Diesseits und der Blick auf das Jenseits radikal verändert. Liebe Gemeinde, welche Vorstellung von Diesseits und Jenseits sind Ihnen persönlich wichtig? Welche haben Sie sich im Laufe Ihres Lebens zu eigen gemacht? Und welche Gedanken und Gefühle stellen sich bei Ihnen ein, wenn Sie diese alten Trostworte aus dem ersten Petrusbrief hören? Ich zitiere nur einige. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Was für eine schöne poetische Formulierung begegnet uns hier. Das Ziel unseres Glaubens ist der Seelenseligkeit. Zwei fast ausgestorbene deutsche verlorene Worte sind das, eng miteinander verbunden, Seele und Seligkeit. In Zeiten erbarmungsloser Statistiken und kalter Empirie hat es die Seele manchmal schwer. Manchmal scheint sie in unserer seelenlosen Welt verloren zu gehen. Denn die Seele ist nirgendwo empirisch nachzuweisen. Im Gehirn lässt sie sich nicht verorten und auch sonst lässt sie sich nirgendwo festmachen. Und dennoch, wir Menschen sind so viel mehr als nur die Summe unserer Organe, unserer Gehirnfunktionen und unserer moralischen Leistungen. Es gibt da einen Sehnsuchtsort, einen Raum irgendwo in unserer Mitte, der jenseits aller Verzweckung der Ursprung und die Quelle unserer Lebendigkeit ist. Die Bibel nennt ihn an dieser Stelle unsere Seele. Der erste Petrusbrief macht uns mit einem Geheimnis bekannt, das vielleicht Feuerbach und Marx und so viele andere trotz ihrer prägnanten Analysen nicht gesehen haben. Es gibt einen persönlichen Trost des Glaubens an Jesus Christus, der tiefer geht und weiter trägt als alle Schalen, Vertröstungen und Trostsurrogate das jemals könnten. Denn die lebendige Hoffnung tröstet jetzt. Diese Hoffnungsenergie hält in der Seele den Funken der Ewigkeit am Glühen, damit wir die manchmal wirklich brutalen Durststrecken unseres Lebens überhaupt bewältigen können. Und dieser Funke der Ewigkeit macht unsere Seele lebendig, ganz egal, wie jung oder wie alt wir nach Jahren sein mögen. Ohne diesen göttlichen Funken gäbe es keine Hoffnung für das manchmal deprimierende Leben im Diesseits, so weit jenseits von Eden. Ohne diese ungebrochene Seelenenergie würden Ungerechtigkeit und Leid keine Widerworte und keinen Widerstand mehr erleben. Mit diesem Funken aber beginnen wir die Umrisse des Reiches Gottes in unserem persönlichen Leben und in unserer großen Welt zu erahnen und zu erkennen und werden motiviert, daran mitzuarbeiten. Und wir lernen, dass das letzte Machtwort über Himmel und Erde nicht die Gewalttätigen dieser Erde haben werden. Das letzte Machtwort gehört Gott allein. Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Das denken frisch Verliebte. Das denken Menschen, denen es gut geht und die gerade mitten im Glück schwimmen. Aber es gibt auch einen tiefen Trost in der Vergänglichkeit. Daran haben mich die jungen Frauen und Männer aus Belarus und ihre tief im Glauben begründete Dennoch-Hoffnung auf eine bessere Zukunft erinnert. Denn Vergänglichkeit hat auch eine schöne, manchmal sogar heitere Seite. Vergänglichkeit begrenzt das Leiden, den Schmerz und die unerträgliche Gewalt. Sie entreißt den Diktatoren und Gewalttätern ihre scheinbar totale Macht und rückt sie ins nackte Licht der Endlichkeit. Alles dauert nur eine kleine Zeit, wie es der Petrusbrief ausdrückt. Gottlob, es wird ein Ende haben mit Gewalt und Folter, mit Hunger, Krieg, Menschenrechtsverletzungen, aber auch mit Krankheit, mit Trauer und Tränen in unserem Leben. Damals in Kleinasien, heute in Belarus und an so vielen anderen Orten dieser Welt und auch in Ihrem persönlichen Leben, liebe Gemeinde. Wir kommen zu Beginn unseres Lebens aus der Ewigkeit und wir gehen am Ende wieder auf sie zu. Wir kommen von Gott und wir kehren zu ihm heim. Unsere Seele verbindet diese kleine Zeit, wie es der Petrusbrief sagt, hier auf Erden mit seiner Ewigkeit. Und die Auferstehung Christi, die wir gerade zu Ostern miteinander gefeiert haben, mag unser menschliches Vorstellungsvermögen massiv überstrapazieren. Aber Jesu Auferstehung vertröstet eben nicht auf das Jenseits, auf den Himmel irgendwann, sondern gibt uns Hoffnung für unser aktuelles Leben, für das Hier und Jetzt, für unsere kleine Zeit auf dieser Erde. Der Petrusbrief preist in starken Worten die sprudelnden Kraftquellen, die uns Tag und Nacht darin bestärken, nicht aufzugeben und nicht zu resignieren. Die lebendige Hoffnung, von der hier die Rede ist, zielt auf nicht weniger als auf unser persönliches Leben. Oder um es mit dem aktuellen Slogan von Brot für die Welt zu sagen, es geht darum, die Welt nicht abzuschreiben, sondern sie umzuschreiben. Liebe Gemeinde, lassen Sie sich von dieser österlichen Kraft im Innersten berühren und nehmen Sie diese tiefe Hoffnung, diese lebendige Jenseitshoffnung tief in sich auf, damit Ihre Hoffnung diesem manchmal atemberaubend schönen und manchmal auch schrecklichen Diesseits standhält. Oder um es noch einmal mit den schönen Worten des ersten Petrusbriefes zu sagen, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold. Ihr werdet euch aber freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen.